Ich darf euch noch den Predigttext vorlesen aus Epheser 3, Vers 1 bis 13. Weil ich, Paulus, euch Nichtjuden, diese rettende Botschaft verkündete, bin ich nun im Gefängnis. Als Gefangener von Jesus Christus bete ich für euch. Sicher wisst ihr, dass Gott mir den Auftrag gegeben hat, gerade euch, den Menschen aus anderen Völkern, von seiner Gnade zu erzählen. Gott selbst hat mir dieses Geheimnis offenbart. Ich habe es eben schon kurz erwähnt. Und wenn ihr meinen Brief lest, werdet ihr merken, Gott hat mir tiefen Einblick in den geheimnisvollen Plan gegeben, den er durch Christus verwirklicht hat. Frühere Generationen wussten nichts von diesem Geheimnis. Jetzt aber ist es seinen berufenen Aposteln und Propheten durch seinen Geist offenbart worden. Dieses Geheimnis besteht nämlich darin, dass die nichtjüdischen Völker durch Christus zusammen mit den Juden Anteil bekommen an dem Erbe, das Gott uns versprochen hat. Sie gehören zum Leib von Jesus Christus, zu seiner Gemeinde, und auch für sie gelten die Zusagen, die Gott seinem auserwählten Volk gab. Das alles bewirkt Gott durch die rettende Botschaft. Mein ganzes Leben steht im Dienst dieser Botschaft. Sie will ich weitersagen, weil Gott mir in seiner großen Gnade den Auftrag dazu gegeben und seine Macht an mir erwiesen hat. Ausgerechnet ich, der Geringste unter allen Christen, darf den anderen Völkern verkünden, welchen unermesslichen Reichtum Christus für jeden von uns bereithält. Allen darf ich erklären, was Gott, der das Weltall geschaffen hat, von Anfang an mit uns Menschen vorhatte und was bisher verborgen blieb. Jetzt sollen alle Mächte und Gewalten der himmlischen Welt an der Gemeinde, die unerschöpflich durch unseren Herrn Jesus Christus verwirklicht hat, sollen nun wissen, dass Gott seinen ewigen Plan durch unseren Herrn Jesus Christus verwirklicht hat. Weil wir jetzt können wir zu jeder Zeit furchtlos und voller Zuversicht zu Gott kommen, weil wir an ihn glauben. Darum bitte ich euch, werdet durch meine Gefangenschaft nicht mutlos. Was ich hier erleide, kommt euch zugute. Ihr sollt an Gottes Herrlichkeit Anteil haben.
Es gibt Menschen, wenn die dir was erzählen, hey, die schweifen total ab. Ja. Vielleicht hast du gerade so eine Person vor Augen, vielleicht kennst du auch so jemanden. Ja. Die erzählen dir was und dann kommen sie von Stöckchen auf Hölzchen auf ein Nebengleis, auf das nächste Nebengleis und du denkst dir nur so, oh Mann, sag mir doch, was du sagen willst. Ja. Schweif nicht ab, dreh dich nicht nochmal im Kreis, ich habe nicht ewig Zeit. Und manchmal sind auch wir selbst, die meisten nicht mit Gott reden und das selber von mir sehr gut beim Beten zum Beispiel. Ja, ich will eigentlich mit Gott reden und dann bin ich minutenlang mit irgendeinem sorgenvollen Gedanken beschäftigt. Der eine, hey, eigentlich wollte ich doch beten. Ja, ich habe irgendwie eine falsche Abzweigung genommen. So geht's uns immer wieder. Und so ähnlich geht es auch Paulus hier in unserem Bibeltext heute. Er beginnt hier in diesem Kapitel 3, was uns gerade Johanna so schön vorgelesen hat, im ersten Vers. Eigentlich ein Gebet und dann schweift er aber komplett ab. Ja, also wir müssen uns das so vorstellen, Paulus, er hat diesen Brief höchstwahrscheinlich nicht selbst geschrieben. Er hat ihn sehr wahrscheinlich diktiert. Und er ist so am Reden und er beginnt ein Gebet und dann kommt eine riesenlange Unterbrechung jetzt. Die NGÜ, die sehr vertrauenswürdig ist, aus deren Bibeltext ich so die Predigt heute auslege, die ist sehr vertrauenswürdig, die bringt den Inhalt dieses Textes sehr gut rüber, aber was sie nicht macht, ist, sie geht nicht ein auf diese Unterbrechung. Das sehen wir da eigentlich nicht, deswegen will ich das ein bisschen aufdröseln. Ja, eigentlich beginnt Kapitel 3 in Vers 1 wörtlich so, deswegen ich, Paulus, der Gefangene Jesu Christi für euch. Und dann will er eigentlich anfangen zu beten und es müsste irgendwie so weitergehen. Ja, ich kann gar nicht anders, als Gott Danke zu sagen und ja, vor ihm jetzt niederzuknien und ihn anzubeten. Und das ist auch der Teil, den hier die NGÜ einfügt. Aber das macht sie falsch, weil dieser Teil, der kommt erst in Vers 14. Also Paulus, er beginnt dieses Gebet und dann kommen sozusagen 12 Verse heilige Abschweifung und er macht was ganz anderes als zu beten. Ja, und ich finde das irgendwie total cool, habe ich mir in der Vorbereitung gedacht, das ist total schön zu sehen, dass Gott das in sein Wort mit hinein aufgenommen hat. Ein komplettes Nebengleis. Ja, Paulus, er fängt an und er will eigentlich beten und wir haben hier so eine Abschweifung und ich glaube, aus dieser Abschweifung können wir ganz schön viel heute lernen. Deswegen, wenn man abschweift und du musst dir das anhören, hör gut zu, vielleicht ist da was Wichtiges drinnen. Ja. Und wir schauen uns jetzt in dieser Abschweifung von Paulus 3 Kennzeichen eines Nachfolgers von Jesus an. 3 Kennzeichen, die auch Licht auf das Leben von einem Christen werfen. Ja, und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst vielleicht, ja, ich bin noch gar kein Nachfolger von Jesus, ich bin noch gar kein Christ, dann ist das was du heute hier lernen kannst, einen echten, einen authentischen Einblick in ein Leben, das einen Nachfolger von Jesus ausmacht. Das wäre so der Mehrwert heute Morgen für dich. Und wir schauen uns dieses erste Kennzeichen mal an, das heißt, ein Nachfolger Jesu, er hat einen neuen Blick auf Leiden. Dieses Kennzeichen, das finden wir ganz am Anfang dieses Textes und ganz am Ende dieses Textes. Und wir fangen heute mal von hinten an, in Vers 13. Da sagt Paulus, daher bitte ich euch, lasst euch von den Nöten, die ich durchmache, nicht entmutigen. Okay, also das ist so der Hauptgrund, den Paulus nennt, für die ganze Abschweifung hier, die er durchlebt. Ich möchte, dass ihr euch durch meine Nöte, durch meine Gefangenschaft nicht entmutigen lasst. Weil wir erinnern uns, diesen Brief, den hat Paulus geschrieben aus dem Gefängnis heraus. Ja, Paulus, er sitzt in Haft in Rom, in einem Turm dort eingesperrt und daraus diktiert er diesen Brief und er sagt, ich möchte nicht, dass ihr euch durch meine Not, durch meine Gefangenschaft, durch das, was ich jetzt durchmache gerade, dass ihr euch entmutigen lasst. Warum sollen sie sich nicht entmutigen lassen? In Vers 1 sagt er, weil ich ein Gefangener Jesu Christi bin. Inwiefern hat Jesus jetzt Paulus ins Gefängnis gebracht? Und was hat das uns jetzt ja, im Blick auf Leiden zu sagen? Diese Fragen, die liegen hier auf dem Tisch, wenn wir diesen Text lesen. Und die möchte ich gemeinsam mit euch anschauen. Das Erste, das wir uns klar machen müssen, ist, auch wer Jesus nachfolgt, der wird schwere, der wird notvolle, der wird herausfordernde Dinge in seinem Leben erleben, weil es einfach zu einem Leben auf dieser Welt dazugehört, die gefallen, die gebrochen ist, dass ganz viel Not da ist. Und manchmal, da erleben Christen Leid in ihrem Leben, obwohl sie Christen sind. Ja, also ein Leid, was auch jeder andere Mensch auf dieser Welt erlebt, trifft auch einen Christen. Aber manchmal leiden Christen auch ganz besonders deswegen, weil sie an Jesus festhalten und weil sie mit ihm leben. Und wer Jesus nachfolgt und Gott gehorsam ist, der muss über kurz oder lang Nachteile in seinem Leben in Kauf nehmen. Und das betrifft nicht nur irgendwie so Extremfälle, ja, wenn irgendwie ein Muslim aus seinem bisherigen Hintergrund Christ wird und dann zum Beispiel von seiner Familie verfolgt wird, sondern Paulus wird sagen, nee, auf die eine oder andere Art und Weise betrifft das jeden einzelnen Nachfolger von Jesus. In einem anderen Brief von ihm, im 2. Timotheusbrief 3, Vers 12, da sagt er das mal mit diesen Worten, er sagt, im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Paulus sagt, damit müssen alle rechnen, die mir hinterher eifern im Leben. Und ich würde sagen, je bewusster ich als Christ in dieser Welt lebe, desto mehr muss ich damit rechnen. Desto wahrscheinlicher ist es, dass die Gesellschaft um mich herum mir Gegenwind geben wird und dass ich auf die ein oder andere Art und Weise leiden werde. Ja, führen wir uns ein paar Beispiele vor Augen, wie das so sein kann. Wenn du Jesus nachfolgst und für dich klar hast, du willst die Wahrheit sagen und du lügst nicht, obwohl du weißt, dass dir das Nachteile bringt. Ja, du hättest Vorteile, wenn du lügen würdest, aber du entscheidest dich, nein, ich sage trotzdem die Wahrheit. Oder an der Schule, in der FH, Uni, Arbeitsplatz, ich oute mich als Christ und ich bekomme deswegen Druck von den Leuten außen herum um mich. Ich positioniere mich vielleicht ganz eindeutig zum Thema Abtreibung, Menschenschutz, Genderfragen gegen den kulturellen Mainstream. Oder ich beachte Jesu Gebot und Menschen irgendwie behandeln mich schlecht und ich behandle sie trotzdem gut, ja, weil er das von mir möchte. All das kostet dich was. Es kostet dich jede Menge und es bringt dir potenziell viel Leid in dein Leben. Und genau das meint Paulus, wenn er hier schreibt, ich bin der Gefangene Christi. Ja, ich sitze hier im Gefängnis, aber nicht der römische Kaiser, nicht Nero hat mich hier reingebracht, sondern ich bin hier, weil ich ein Nachfolger von Jesus bin. Weil ich ihm Ehre machen will, deswegen bin ich hier im Gefängnis. Ich bin ein Gefangener Christi. Und genau an diesem Punkt, glaube ich, da weicht unser Denken sehr oft ab von dem biblischen Denken. Weil wir uns so die Frage stellen, hey, müsste es ihm nicht eigentlich viel besser gehen, diesem großen Diener Gottes? Müsste er nicht eigentlich auf freiem Fuß sein? Müsste er nicht in Ephesus, in seiner Gemeinde, eigentlich auf der Kanzel stehen und dort predigen, anstatt in Rom in Haft zu sitzen? Und diese Fragen, die gehen in meinem eigenen Leben dann weiter. Ja? Müsste Gott nicht alle meine Krankheiten eigentlich heilen, alle unsere psychischen Lasten wegnehmen, die da sind, weil wir ihn doch so sehr lieben, weil wir seine Gemeinde sind? Müsste Gott nicht manche Not in meiner Familie heilen, kaputte Beziehungen von Freundschaften wieder kitten? Müsste er nicht meine innere Unruhe und Freudlosigkeit einfach wegnehmen, weil ich doch ihm gehöre? Müsste Gott nicht eigentlich alles gut machen, schon jetzt? Und Paulus, er sagt, ich bin der Gefangene Christi. Und was immer geschieht, ich weiß, ich bin in Gottes Hand. Vor ein paar Wochen haben wir das hier in einer unserer Predigten gelernt, dass Gott uns mit der gleichen Liebe liebt, wie er seinen einzigen Sohn liebt. Und genau diese Perspektive, die macht uns immun gegen unser eigenes Leid. Genau diese Perspektive, die schenkt mir einen neuen Blick auf Leid und Nöte in meinem Leben, wenn ich Schweres durchmache. Weil ich Leid dann wirklich was Echtes entgegenzusetzen habe. Und mir muss auch klar sein, als Christ, der wird mir Schweres widerfahren. Ja, Zerbruch, Krankheit, familiäre Nöte, berufliche Grenzerfahrungen, all das bin ich ja nicht ausgeklammert, weil ich mit Jesus lebe. Und wir haben gesagt, je leidenschaftlicher ich Jesus nachfolge, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass ich das in meinem Leben erlebe, weil ich Jesus nachfolge. Und trotzdem bringt Paulus so eindeutig hier zum Ausdruck, in all dem, was passiert, hat Gott die Kontrolle. Und wir können mit Paulus sagen, ich werde nie im Gefängnis sitzen und ich werde nie eine Situation in meinem Leben durchmachen, die wirklich schwer ist, es sei denn, Christus will mich dort haben. Das ist das, was Paulus ausdrückt. Ja? Ich bin nicht hier, weil ich irgendwie ein Fähnchen im Wind bin und die Leute um mich herum mit mir machen können, was sie wollen. Nein, Gott hat es zugelassen. Und ob ich das immer im Detail verstehe oder nicht, das ist eine ganz andere Frage. Und ich würde sagen, naja, also meistens verstehe ich es nicht. Aber der neue Blick auf dieses Leiden ist, dass wir wahrnehmen müssen, ich werde nie dort in so einer Situation sein, es sei denn, Gott möchte mich dort haben. Und er wird mich dort durchbringen, denn Gott ist da, er liebt mich und ich weiß, das sagt er selbst in seinem Wort, er wird daraus sogar manchmal noch was Gutes erwachsen lassen, die Dinge zu meinem Besten dienen lassen. Und das ist ein neuer Blick auf Leiden, was ich hier gewinne, wenn ich diesen Text von Paulus lese. Ein ganz neues Verständnis dafür, wie Gott mir in meinem Leid nahe sein wird. Das zweite Kennzeichen ist folgendes: Ein Nachfolger Jesu, er wird angetrieben von einem offenen Geheimnis. Und wir müssen uns die Frage stellen, ja, was war denn eigentlich der ganz große Lebensantrieb von Paulus? Der Antrieb, der ihn dazu in die Lage versetzt hat, all diesen Nöten, all diesen Herausforderungen in seinem Leben, das zu ertragen, was ich mir für mein Leben eigentlich so oft wünsche, dass ich da mit so einer Gelassenheit mit umgehen könnte, wie Paulus das macht. Was hat ihn angetrieben? Und die Antwort hier in unserem Text, sie ist sehr deutlich. Paulus wird angetrieben davon, dass Gott ihm ein Geheimnis offenbart hat. Das Wort Geheimnis, das kommt hier in unserem Text gleich 5-mal vor. Und ich lese uns besonders den Textabschnitt nochmal, wo das besonders rauskommt. In Vers 2 bis Vers 5, da schreibt Paulus: Oder habt ihr etwa nicht von dem Plan gehört, den Gott im Hinblick auf euch gefasst und dessen Durchführung er mir in seiner Gnade anvertraut hat? Es handelt sich bei diesem Plan um ein Geheimnis, dessen Inhalt Gott mir durch eine Offenbarung enthüllt hat. Ich habe weiter oben schon kurz davon geschrieben. Beim Lesen dieses Briefes könnt ihr erkennen, dass ich weiß, wovon ich rede, wenn ich vom Geheimnis Christi spreche. Den Menschen früherer Generationen hatte Gott keinen Einblick in dieses Geheimnis gegeben, doch jetzt hat er es den von ihm erwählten Aposteln und Propheten durch seinen Geist offenbart. Soweit der Text. Und jetzt müssen wir uns eins klar machen: Ein Geheimnis, das ist per Definition ja etwas, was geheim ist, ja? Also was man nicht weiter sagen soll. Wenn du also hier in Ochsenfurt zum Beispiel für die Zuckerfabrik arbeitest, ja, und du verrätst aber jemanden dieses geheime Geheimnis, wie aus diesen Zuckerrüben dieses weiße Gold gemacht wird, ja, dann hast du vielleicht viele Freunde um dich herum, die das jetzt zu Hause auch nachmachen, aber du hast gleichzeitig auch ein ganz großes Problem, weil du eine Riesenklage am Hals hast und dir das keinen Spaß machen wird, ja, mit den Anwälten darum zu kämpfen. Und das ist übrigens auch eine super Methode, wenn man Freundschaften beenden will. Ja, also, dass ich die Geheimnisse, die mir ein Freund anvertraute, wenn ich die einfach so weitererzähle. Geheimnisse sind per Definition für einen ganz engen, für einen ganz kleinen Personenkreis eigentlich gedacht. Das griechische Wort, das er benutzt, ist Mysterion. Ein Mysterium. Ja, und Paulus sagt jetzt, hey, der Masterplan Gottes, den Gott hat, der war bisher ein Geheimnis. Und jetzt ist er aber nicht mehr geheim, sondern er ist offenbart. Er ist sozusagen ein offenes Geheimnis, was jetzt bekannt ist. Und Paulus, er soll diese Geheimbotschaft jetzt weitersagen. Michael Herbst ist ein evangelischer deutscher Theologe, Professor für praktische Theologie an der Uni in Greifswald. Und er sagt, Paulus, er begeht hier gezielten Geheimnisverrat. Das ist das, was Paulus macht. Ja? Und worum besteht dieses Geheimnis? Das Geheimnis besteht mal so ganz vereinfacht ausgedrückt darin, dass er sagt, also die Nicht-Juden, ne, zu denen auch wir zählen, ja, wir sind keine Juden, die sind jetzt mit hineingenommen worden in Gottes großen Masterplan, dass Gott uns mit in seine Familie einlädt. Vincent hat es vor 3 Wochen schon entfaltet in seiner Predigt, super intensiv. Ja. Wir sind als Nicht-Juden jetzt hineingenommen worden in Gottes großen Masterplan. Und wir müssen uns als Unterfranken klar machen, also das ist keine Selbstverständlichkeit, ja, weil also wir waren nicht von Anfang an bei Gottes Volk dabei, sondern wir waren, die Bibel benutzt das Wort Heiden, ja, Deutsche sind eigentlich Heiden, weil die allerwenigsten Deutschen Juden sind. Und das heißt, natürlicherweise gehören wir nicht zu Gottes Volk dazu. Und Paulus sagt jetzt aber, dass das Geheimnis Gottes ist, dass ihr da jetzt mit hineingenommen seid. Ihr gehört zu Gottes Familie, wenn ihr Christus annehmt und mit ihm verbunden lebt. Er spricht von drei Sachen, Paulus. Das erste ist, dass er sagt, wir sind Miterben dieser Zukunft. Das zweite ist, dass wir Mitglieder sind. Und das dritte ist, dass wir Mitteilhaber sind. Miterben, Mitglieder, Mitteilhaber. Und Paulus bringt dann in Vers 8 zum Ausdruck, dass er sagt, das alles, das ist ein unverschämter Reichtum, den ihr da bekommen habt. Und jetzt ist es mit Reichtum so eine Sache. Ja, ich habe euch hier mal eine Liste mitgebracht. Das ist die Forbes-Liste und auf der sind die reichsten Menschen dieser Welt drauf. Ich habe einfach mal die obersten drei rausgeschnitten. Ja. Auf dem Silberrang steht Larry Page, einer der Google-Gründer mit 240 Milliarden. Auf dem Silberrang Larry Ellison, Gründer von Oracle mit 277 Milliarden. Und ganz an der Topspitze Elon Musk mit 467 Milliarden. Und was ich euch eigentlich heute Morgen sagen will, ist, vergesst deren Reichtum. Vergesst den, weil nichts davon wird übrig bleiben. Es hat vor vielen Jahrhunderten schon andere reiche Leute gegeben, die Pharaonen, und die haben versucht, ihren Reichtum, den sie niemals in dieser Welt hier aufbrauchen konnten, mitzunehmen, waren tot. Ja? Und sie haben Leute beauftragt, es in ihre Gräber zu leben. Konnten sie selber nicht mehr machen, waren tot. Ja? Und die einzigen, die sich darüber gefreut haben, waren ehrlich gesagt die Grabräuber, die sich das dann da rausgeholt haben. Ja? Es ist nichts übrig geblieben. Und Paulus, er sagt, ihr seid unermesslich reich. Ihr seid unverschämt reich geworden durch die Verbindung mit Christus. Das ist ein Reichtum, der kein Ende hat. Der wird nämlich nie aufhören. Im Gegensatz zum Reichtum von diesen drei Leuten hier oder im Reichtum ja, von vielen anderen Leuten. Und das offene Geheimnis, das Paulus jetzt antreibt, das enthält folgende Botschaft für uns. Wir können als Nachfolger von Jesus das tun, was dieser Typ hier tut. Ja? Wir können hineintauchen in unseren Reichtum, den wir haben, wenn wir mit Christus verbunden sind. Und vielleicht sagst du, hey, das ist viel zu existenziell, ja, um das jetzt mit so einem lustigen Bild hier aufzugreifen, um das zu karikieren. Dann habe ich für dich noch ein anderes Foto dabei. Ja, das sieht dann so aus, aus einer anderen Perspektive. Ich hab mir das gut überlegt. Ja. Ich glaube, dass das das Bild ist, das wir hier an dieser Stelle brauchen, weil es eine Brücke für uns schafft, dass wir das uns einprägen können. Weil es sehr hilfreich ist zu verstehen, dass Paulus hier sagt, ihr seid so unverschämt reich, ich weiß gar nicht, wie ich das mit Worten ausdrücken soll. Und wir dürfen in diesem Reichtum in Christus baden, genauso wie diese coole Ente, ja, Dagobert Duck. Wir dürfen eintauchen und ich würde sogar so weit gehen, ein Christ, der das täglich tut, der badet sich in diesem unermesslichen Reichtum. Und je mehr ich davon erfasst bin, von diesem Reichtum, den ich in Christus habe, der bisher ein Geheimnis war, umso mehr werde ich in Zukunft auch davon angetrieben sein, dass ich andere Menschen dazu einlade. Weil ich selbst so reich und so beschenkt bin, will ich gerne, dass andere Menschen mit mir in diesem Reichtum mitbaden. Das war der Lebensauftrag von Paulus. Und er hatte als Apostel ganz speziell dort eine Sonderrolle. Hey, der sollte dafür sorgen, dass der Glaube an Jesus Christus im ganzen Mittelmeerraum ausgebreitet wird. Das ist mal ein Auftrag, ja, als einzelne Person. Und es hat sogar uns hier in Unterfranken erreicht. Und das, was Paulus getan hat, in abgewandelter Form, haben wir diesen Auftrag aber auch für uns heute, dass wir ihn weitertragen sollen. Und das gilt nicht nur so abstrakt für uns als Gemeinde und irgendwie so, keine Ahnung, irgendwelche Chefs in der Gemeinde, ja, sondern jedem einzelnen Jesus-Nachfolger gilt dieser Auftrag. Wir sind aufgerufen zum Geheimnisverrat. Ja? Das ist die Botschaft, die Paulus uns hier gibt. Seid Geheimnisverräter des wunderschönen Evangeliums und gebt es weiter, dass es Kreise zieht und noch viel mehr Menschen erreicht. Punkt 3 jetzt am Ende, das ist mein Lieblingspunkt heute, der heißt: Ein Nachfolger von Jesu, der ist ergriffen von Gottes großer Vision der Gemeinde. Wenn ihr die Gemeinde lieb habt, dann genießt jetzt mal die folgenden zwei Verse. Ich finde sie überragend. In Vers 10 und Vers 11, da schreibt Paulus: Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde, nochmal, weil das so wichtig ist. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Genauso hatte Gott es sich vor aller Zeit vorgenommen. Und dieses Vorhaben hat er nun durch Jesus Christus, unseren Herrn, in die Tat umgesetzt. Gottes großer Masterplan, der entfaltet sich in der Geschichte. Und die Welt, sie ist die Bühne. Ja, deswegen sprechen wir immer mal wieder auch von der Weltbühne. Und die Mitglieder der Gemeinde Gottes in allen Völkern, in allen Nationen, rund um den Globus herum, auch wir hier in Ochsenfurt, wir sind die Schauspieler. Und das Publikum in der Lounge, das uns zuschaut, das ist sehr exquisit. Ja, es sind die Mächte und Gewalten in der himmlischen Welt. Es sind die Engel. Und wir stehen auf der Bühne aufgereiht. Und dieser Masterplan Gottes, ja, er wird offenbart dadurch, dass das Scheinwerfer auf dich, auf uns gerichtet sind. Und die himmlischen Mächte und Gewalten, sie schauen uns dabei zu. Und jetzt kommt's, und sie erkennen dabei die Größe und die Weisheit und die Macht und die Schönheit Gottes. Also es ist so, wie wenn du vor einem gigantischen Kunstwerk stehst, vor irgendwas Wunderschönem, einem grandiosen Bau, und du sagst einfach nur: Wow, wie genial ist das denn? Ich hatte so einen Wow-Moment vor ein paar Jahren, als mich meine Schwiegereltern zu so einem Familienausflug eingeladen haben. Waren ein paar Geschwister von meiner Frau dabei und wir als Ehepaar und meine Schwiegereltern. Und wir waren in Barcelona und wir sind da so ein bisschen rumgegangen durch diese hängenden Gärten von Gaudi und die Familia Sagrada. Und ich habe einfach nur gedacht: Wow, was ein Typ, dieser Gaudi. Ja? Wie hat er das gemacht, so wunderschöne Kunstwerke zu schaffen? Ich hoffe, er hat einen ganz besonderen Architektenplatz eines Tages im Himmel und macht das alles so schön dort für uns. Im letzten Buch der Bibel, in Offenbarung 3, Vers 8, da sagt Jesus über die Gemeinde in Philadelphia: Du hast eine kleine Kraft. Und wenn ich das lese, dann ja, würde ich sagen, das trifft es irgendwie eher als das, was Paulus hier beschreibt für mich. Damit kann ich mich eher identifizieren. Ja, wir sind eine Gemeinde, wir haben eine kleine Kraft, ja, so eine kleine Bimbambini-Truppe, die so ein bisschen was auf die Beine stellt, aber eine kleine Kraft. Was ist da nicht alles da irgendwie so an Problemen in unserer Mitte, an Krankheit, an Not? Da fällt es mir nicht schwer zu sagen, wir haben eine kleine Kraft. Und dazu kommt noch meine eigene geistliche Unreife, vielleicht manchmal auch deine, die auch immer wieder ans Tageslicht kommt. Und so viele Dinge, die in meinem, in unserem Leben passieren, mit Sachen, mit denen wir Gott Unehre machen. Und ich frage mich wirklich, also kommt durch unser Tun hier Gottes Herrlichkeit und seine Macht und seine Schönheit zum Ausdruck wirklich? Ich weiß nicht, aber ich möchte Gottes Wort glauben. Und Gott sagt aus dem Mund von Paulus hier: Hey, wir können gar nicht hoch genug denken von der Gemeinde. Und das müssen wir gar nicht abstrakt jetzt auf die weltweite Gemeinde beziehen, sondern auf uns hier. Ja? Die weltweite Gemeinde, sie setzt sich einfach nur zusammen aus ganz vielen Ortsgemeinden auf dieser Welt hier. Aus ganz vielen Gemeinden mit kleiner Kraft. Und natürlich hat Gott noch ganz viel an uns zu schleifen und zu tun. Und natürlich brauchen wir immer wieder neue Buße und Erneuerung von Gott, dass er uns verändert. Und trotzdem sagt Paulus, die Gemeinde, sie steht im Zentrum der Geschichte Gottes. Hat Gott sich so überlegt. Und ich frage mich echt, Paulus, ist das der große Masterplan? Und er sagt, die multikulturelle, die grenzüberschreitende Gemeinde Jesu, die verkörpert Gottes Wirken in dieser Welt. Sie macht das wunderschöne Evangelium von Gott sichtbar. Seine Gnade, seine Herrlichkeit und seine Macht. Jetzt versetzt euch mal hinein, ihr seid zu dem Zeitpunkt, als diese Gemeinde in Ephesus damals diesen Brief empfangen hat, da mittendrin dabei. Könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie das diese Gemeinde ermutigt hat? Eine Gemeinde, die verfolgt ist, eine Gemeinde, die gesellschaftlich an den Rand gedrängt ist. Und sie kommen als kleine Gemeinde mit kleiner Kraft am Sonntag zusammen und ja, vielleicht an der Tür das Begrüßungsteam sagt ihnen, ey, heute passiert was ganz Besonderes hier bei uns. Paulus hat uns endlich geschrieben. Ja, und sie sitzen da im Gottesdienst, ganz gespannt, denken sich innerlich, juhu, endlich hören wir mal wieder was von unserem großen Apostel hier. Und es ist mucksmäuschenstill, weil alle hören wollen, wie dieser Brief verlesen wird. Und dann kommen sie zu diesem Kapitel 3, obwohl es damals noch gar keine Kapitel gab. Und ihnen wird gesagt, ihr seid mit dem, wie ihr euch verhaltet, mit dem, wie ihr miteinander umgeht, es war für sie es für die himmlische Welt. Es war für sie atemberaubend. Das ist überwältigend. Ja, was wird das mit ihnen gemacht haben? Diese Vision, die Paulus ihnen malt von der Gemeinde. Und ich glaube, was ganz Ähnliches kann es auch in uns auslösen. Ja? Wenn wir das, was Paulus uns hier sagt, wenn wir das ernst nehmen. Ja? Wir können von Gemeinde Gottes gar nicht groß genug denken. Unsere Meinung über die Gemeinde, sie darf sich dadurch verändern. Weil ich denke oft viel zu klein von der Gemeinde. Ja, und wir dürfen aufhören, den Wert und die Herrlichkeit, die Gott dort hineingelegt hat, klein zu machen und zu unterschätzen. Die Gemeinde, sagt Paulus, sie hat die zentrale Stellung in Gottes Masterplan. Und wenn es für Gott so wichtig ist, wie kann es für mich so klein und unbedeutend sein? Es kann doch nicht sein, dass Gott irgendwas in die Mitte stellt und ich schubse es an den Rand und dränge es an die Seite. Wir sind ein kleiner, ein lokaler, örtlicher Teil der weltweiten Gemeinde Gottes. Und die himmlische Welt, sie schaut uns zu, wie wir miteinander umgehen und klarkommen. Junge und Alte hier, ja, Arme, Reiche, Handwerker, Ärzte, Beamte, Selbstständige, Einflussreiche, nicht so Einflussreiche, Introvertierte, Extrovertierte, Kantige, nicht so Kantige, Unterfranken, Mexikaner, Iraner, alles da, ja, alles ist da. Und die himmlischen Mächte und Gewalten, sie schauen uns dabei zu, sie beobachten uns dabei, wie wir unseren Alltag miteinander leben, wie wir miteinander umgehen, wie wir klarkommen, wie wir streiten. Und dabei wird sichtbar, wie groß und wie schön Gottes Herrlichkeit und Macht ist. Weil wir so viele unterschiedliche Menschen hier sind, die Gott zusammengefügt hat, die sich unter normalen Umständen sonst nicht so zusammengetan hätten. Aber Gott, er hat uns zusammengefügt zu einer Einheit in Christus. Ja, alle sind wir unverdientermaßen erlöst, aber in Christus zu einer Einheit gemacht. Das ist das Bild, das Paulus malt. Ja, das darf dich ergreifen, dieses Bild von Gemeinde. Und eins ist klar, wer dieses Bild aufnimmt, der wird über die Gemeinde nicht mehr so mini, mini, klitzeklein denken. sondern er denkt ganz anders über sie, dass sie einen Stellenwert bekommt, wie Gott sich das überlegt hat. Und er wird begeisterter auch seinen Platz einnehmen und überlegen, wie kann ich denn eigentlich selber einen Beitrag dazu leisten, dass das Evangelium hier sichtbar wird, dass die Gemeinde ein Ort der Schönheit und der einfach einer Beziehungskultur ist, in der Menschen erleben dürfen, dass Gott da ist. Manchmal bedeutet das vielleicht, dass ich meine Bequemheit opfern muss, um für jemand anderen da zu sein, für die Menschen hier und für die Menschen, die draußen sind in Ochsenfurt und die wir so gerne hier sehen wollen, die noch gar nicht da sind. Paulus, er war so ergriffen von diesem Bild von Gemeinde, dass er bereit war, für diese Vision, für dieses Bild einfach jeden Preis zu bezahlen. Jeden Preis. Wie oft hat er sich verprügeln lassen? Hey, wie oft hat er sich ins Gefängnis stecken lassen? Und ich? Wie sieht's bei mir aus? Wie sieht's bei dir aus? Wird an unserem Leben einfach sichtbar, dass Gottes große Vision von Gemeinde, dass die mich gepackt hat? Hey, kann man das sehen? Ja, an dem, wie ich mich verhalte. Oder auch, wenn du in dich hineinguckst, wie du denkst und fühlst über die Gemeinde. Zum Schluss dazu noch ein Zitat von einem meiner liebsten Bibelausleger, der in seinem 90. Lebensjahr gestorben ist, schon 2011, aber seine Bücher hat er uns als Schatz hinterlassen. John Stott, er schreibt in seinem Kommentar zum Epheserbrief Folgendes. Er sagt: Wenn wir uns die Vision Gottes von Gottes neuer Gesellschaft als seiner Familie, als seinem Wohnort und als sein Werkzeug in der Welt vor Augen halten, dann werden wir stets danach streben, die Anbetung in unserer Gemeinde glaubwürdiger, ihre Gemeinschaft, mit anderen Worten gesagt, ihr Auftreten nach außen barmherziger zu gestalten. Mit anderen Worten gesagt, wir müssen bereit sein zu beten, zu arbeiten und wenn es nötig ist, zu leiden, um diese Vision in die Tat umzusetzen. Lasst uns noch beten zum Ende. Lieber Vater, ich danke dir für diese Abschweifung in deinem Wort, die Paulus geschrieben hat, die Paulus gedacht hat und aus der du uns so viel zu sagen hast. Ich danke dir für diese Kraftressource, die du uns gegeben hast, um ein neues Verständnis für unser Leid in unserem Leben zu bekommen. Ich danke dir für diesen unglaublichen Antrieb des Evangeliums in unserem Leben, der uns zu unglaublich reichen Menschen macht. Und ich danke dir dafür, für dieses gewaltige Bild von Gemeinde, zu dem du uns einlädst, unseren Beitrag zu leisten. Und ich möchte heute Morgen zu dir beten, dass du uns Gelingen dabei schenkst, das in unserem Leben zu erfahren und auszuleben. Dass du uns durch deinen Heiligen Geist nahe bist und wir einen Beitrag dazu leisten dürfen, dass dein wunderschönes Evangelium in unserem Leben und in dem Leben unserer Gemeinde Gestalt gewinnt. Bitte segne uns dabei. Amen.